Radin?
Oh, ja, Lukas?
Du bist sogar gleich drin.
Oh,
ich bin gleich im Mainframe drin.
Im Mainframe drin. Ach du Scheiße, du musst ja noch den Lichtstrahlen ausweichen.
Ja, oh. Ich tue mein Bestes. Wir sind gleich drin. Gleich drin im neuen Jahr. Jetzt aber genug des Blödsinns.
Jetzt wird's ernst.
Herzlich willkommen zum Oh, das blindet richtig.
Ja, das ist krass.
Wenn ihr unseren Podcast hört und nicht bei YouTube schaut, dann habt ihr nicht gesehen, dass ich bis eben eine Sonnenbrille auf hatte. Warum? Das wird sich gleich sehr gut erklären. Aber erstmal herzlich willkommen. Man sagt noch frohes Neues, ne? Glaube ich.
Ja. Ich glaube, es geht aber auch schon bis zum 4. oder 5.
Ja, dann Januar, nicht mehr. Erlaubt.
Dann darfst du es auch nicht mehr.
Dann ist okay, dann darf es nicht mehr. Dann kein frohes Neues euch. Wir haben das ja schon in unserer allerersten Folge gesagt, wo wir so ein bisschen auf das Filmjahr 2025 vorausschauen, in der wir auch angekündigt haben, und deswegen ist es jetzt vielleicht für einige, die Folge nicht gehört haben, eine kleine Überraschung, der wir auch gesagt haben, dass wir versuchen, zweimal pro Woche zu erscheinen im neuen Jahr. Das haben wir uns als gute Neujahrsvorsätze vorgenommen. Und voilà, hier ist unsere erste Mittwochsfolge. Ganz ungewohnt, dass das Filmmagazin auch an so einem Tag erscheint und nicht nur am Sonntag. Aber was ist denn eigentlich erstmal das Filmmagazin, Martin, für die das erste Mal jetzt zuhören?
Also ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann ist das Filmmagazin ja ein Podcast, wo wir über Filme und Serien und irgendwie alles dazwischen und was irgendwie sonst noch damit zu tun hat, reden. Am häufigsten dann über spezielle einzelne Filme oder einzelne Serien, die wir zuletzt gesehen haben und die so ein bisschen besprechen wollen, wie die uns gefallen haben. Da könnt ihr uns auch jederzeit auch Vorschläge machen, was in diesem Fall auch passiert ist. Der gute Jan, ein Hörer, hat uns eine längere, schöne Mail geschrieben, wo er unter anderem auch einen Film vorgeschlagen hat, den wir jetzt uns auch näher anschauen wollen. Und deswegen ist das auf jeden Fall auch eine gute Gelegenheit, falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das müssen wir unbedingt mal besprechen, weil es entweder super gut ist, super schlecht oder einfach nur super interessant ist, dann schickt uns doch gerne, egal auch aus welchem Jahrzehnt oder ob es auch ganz aktuell gerade im Kino läuft oder in den letzten Wochen noch irgendwie erschienen ist, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, dann habt ihr auch sofort eine Kommentarmöglichkeit. Ansonsten auch filmmagazin.org ist unsere Webseite. Dort gibt es dann auch alle anderen möglichen Kontaktmöglichkeiten.
Ganz genau, absolut. Wir reden heute über Hackers im Netz des FBI, ist der deutsche Untertitel. Im Amerikanischen gibt es keinen Untertitel, glaube ich, heißt nur
Der Untertitel Hackers. Ist auch ein bisschen Quatsch, so ein bisschen, aber da kommen wir später zu, muss ich sagen.
An dem Film ist, ohne dass ich den jetzt schon aburteilen will, weil er hat auch ein bisschen was für sich, ist auch in anderen Punkten Quatsch, aber dazu gleich mehr. Wir haben uns ja immer vorgenommen, eine kleine Handlung, einen kleinen Handlungsabriss zu machen zu Beginn jedes Filmmagazins. Wir haben wieder, wie immer bei Filmen, natürlich auch Figuren im Fokus, in unserem engeren Netz. Und wir beobachten namentlich einen jungen Hacker. Und
Date Murphy
ist sein Zivilistenname.
Ja, mega langweilig.
Aber sein Hackername ist Zero Cool oder auch Crash Override, weil er hat nämlich noch so einen kleinen Decknamen dazu. Warum, sprechen wir auch gleich drüber. Gespielt von Johnny Lee Miller. Den kennt man, ich kannte den zumindest aus Elementary. Der spielt nämlich dort den Holmes im Prinzip. Nicht nur im Prinzip, sondern er spielt den Holmes dort. Da kennt man ihn in viel älter. Da ist er jetzt ein blondierter, glaube ich, Mitte 20-Jähriger.
Der einen 18-Jährigen spielt.
Der einen 18-Jährigen
oder
spielt.
Oder die 17-Jährigen sogar.
Ja, und also Highschool. Highschool, ja.
Ja, Highschool.
Und seine Partnerin in Crime, die junge Kate Libby, alias Acid Burn, gespielt von einer sehr jungen, kurzhaarigen Angelina Jolie. Und es gibt noch ein paar andere Schauspieler dabei, die man auch schon das ein oder andere Mal vielleicht gesehen hat, vor allem auch später dann gesehen hat, aber das sind unsere beiden Hauptcharaktere, denen wir folgen.
Mhm. Und der gute Dan Murphy, der ist ja ein ganz schön krasser Hacker.
Der ist ein krasser Hacker, der ist nämlich schon mit 11, ist der mal, hat er irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele tausend,
es wird mehrmals im Film.
1507 Computersysteme, glaube ich, hat er gehackt. Darunter auch das Wall Street Rechenzentrum. Alles von seinem Kinderzimmer aus über die Telefonleitung. Und da hat man ihn quasi nicht eingeknastet, weil er war ja erst 11. Aber er musste auf jeden Fall, also ich sag mal so, die Familie hat das nicht ganz so gut überstanden. Seine Mutter ist dann auch irgendwie allein. Mutmaßlich ist es so, dass der Vater die Familie dann verlassen hat und ihm ist verboten worden, bis er 18 ist, jemals einen Computer anzufassen im Prinzip oder irgendwas anzufassen, was ich mit dem Internet verbinden kann, denn er ist ja zu gefährlich.
So. Und doch zu klug.
Und zu klug. Und dann kommt er eben, dann zieht er mit seiner Mutter, wie gesagt, allein jetzt, alleinerziehend nach New York und dort geht er auf eine neue Schule und lernt eben dort die coolen Hacker kennen. die es gibt. Eben eine von ihnen, Angelina Jolie, aber eben auch eine Jungsgang, mit der er sich erst ganz gut verträgt, die auch aus Hackern besteht. Alle auch, ja, Hackernamen. Lord Nikon, Phantom Freak, Freak mit PH geschrieben.
Natürlich.
Und die machen auch allerhand Hackerzeug, was Hacker halt so machen, nämlich also hacken zum Beispiel, machen auch allerhand Dummheiten, wie irgendwo auf dem amerikanischen Land einen Geldautomaten Geld ausspucken lassen. Und dann geraten sie eben auch schnell ins Netz des FBI, aber das ist gar nicht so, also das ist nur die unterliegende Story.
Aber ist es denn, das ist nicht mein Fall,
ist nicht das FBI, sondern
es ist der Secret Service.
Es ist der Secret Service, deswegen macht der Untertitel nämlich auch keinen Sinn.
Ja, es müsste nämlich im Netz des Secret Service, müsste es eigentlich heißen. Weil die sind tatsächlich, was ich auch gar nicht wusste, sind auch für Finanz Crime-Sachen zuständig in den USA und waren auch bis 2003 oder 4 dem Finanzministerium direkt unterstellt. Also wir kennen sie dann besonders den Secret Service irgendwie als Leibwache des Präsidenten oder des Vizepräsidenten. Aber sie sind sozusagen auch für bestimmte Arten von Finanzkriminalität zuständig und eben auch Computerbetrug fällt darunter. Deswegen sind das sozusagen die zentralen Antagonisten oder eine der Antagonisten. Ja. Es gibt da noch einen Gegenhacker, ist natürlich der eigentliche Bösewicht, aber der arbeitet ja so ein bisschen mit dem Secret Service zusammen. Deswegen ist das Ganze, und diese Hackergruppe legt sich dann halt mit einer Ölfirma an, hackt sich dort rein und entdeckt dort etwas, was sie nicht hätten entdecken sollen, und dadurch geht dann quasi die große Geschichte los, weil sie dann halt auf diesen bösen Hacker treffen, Eugene Belfort, und der heißt natürlich The Plague. Das ist sein Hackername, und der hat natürlich etwas vor. Der hat nämlich einen bestimmten Computervirus-Art geschrieben, um sich Geld zu klauen, und will natürlich nicht, dass das auffliegt, und hat sich deswegen auch dann als Bauernopfer diese jungen Hacker rausgesucht und spielt da quasi ein doppeltes Spiel, weil dieser Hacker ja eigentlich für die Ölfirma quasi der Sicherheitsexperte, der digitale Sicherheitsexperte ist, aber eigentlich da seine eigenen Geschäfte am Laufen hat, und dann, wie das Ganze dann auseinandergeht, und dieses Katz-und-Maus-Spiel ist dann im Zentrum des Films.
Mhm. Aber die Story ist vielleicht gar nicht so wichtig bei dem Film, denn ein bisschen Banane ist es schon, muss man ehrlicherweise.
Also es ist ordentlich gekrümmte Banane.
Es ist eine ordentlich gekrümmte Banane auf jeden Fall. Also das gibt nicht viel her. Viel interessanter ist vielleicht, was bei dem Film die Frage, wie ist denn eigentlich das Hacken dargestellt und warum redet man im Jahr 2025 trotzdem noch über den Film? Also natürlich wir, weil uns ein netter Hörer das vorgeschlagen hat, aber er ist ja auch, ich sag mal so, er hat zwar irgendwie 33% bei Rotten Tomatoes, aber er ist trotzdem irgendwie Teil der Popkultur geworden, und warum, das wollen wir heute wenigstens mal kurz darstellen, aber erstmal das Hacken.
Wie ist denn das dargestellt? Aufregend.
Ja, also wir hatten in unserem Intro schon einen kleinen Teil davon, als ich, zumindest die bei YouTube zuschauen, haben es gesehen, die Sonnenbrille auf hatte und eine Tastatur in der Hand hatte. Die Sonnenbrillen sind nämlich schon mal ein ganz wichtiger Teil. Braucht man offenbar zum Hacken. Man braucht auch auf jeden Fall eine Telefonleitung und zum Beispiel auch ein Münztelefon. Da kann man sich dann anstöpseln, und dann kann man da durch ganz wilde visuelle Darstellungen durchhacken. Also
so ein bisschen Tron-like kann man das, glaube ich, bezeichnen. Also das war sicherlich eine optische Referenz für den Film. Tron aus den 80er Jahren, wo man dann zum ersten Mal auch einer der ersten Filme, die komplett mit computergenerierten Bildern gearbeitet hat.
Das ist der Moped-Film.
Das ist der Moped-Film, wo man Jeff Bridges in den Computer gebeamt wird. Und dann diese Art und Weise, wie dann halt diese Neonfarben, dass man halt in diesem Cyberspace Matrix-ähnlich unterwegs ist. Tatsächlich wahrscheinlich auch Matrix hat sich auch von diesem Film ein bisschen bedienen lassen, denke ich mal.
Das habe ich auch gedacht, ja.
Man kommt immer wieder optische Referenzen, entdeckt man dort, und deswegen ist ja das alles aufregend. Das ist auch alles so ein bisschen Acid-Trip. Also man irgendwie, wenn man sich ein paar LSD-Drogen einwirft, ungefähr das, was man dann sieht, ist, glaube ich, ungefähr auch das, was hier die Hacker teilweise vor den Augen haben, weil irgendwie alles eine grell, bunt, irgendwelche Polygone von links nach rechts in Affenzahlen gezischt.
Irgendwelche Gleichungen, das fand ich dann weird, irgendwelche Gleichungen, E ist gleich MC Quadrat und so, rotieren dann natürlich durch das Bild und so weiter, ist ja ganz klar. Wobei ich das also in Teilen zumindest auch ganz interessant fand, weil, also erstmal ist es natürlich ein konsequenter visueller Stil, ne? Das muss man ihm zugute halten. Ja. Und ich fand es ganz interessant, also ich habe gelesen, dass Ian, wie spricht man den Regisseuren Vornamen aus? Also I-A-I-N.
Oder spricht man das denn Ian eigentlich dann aus?
Tja, Ian, Ian, ich weiß es nicht. Softly ist der Name.
Mr. Softly.
Und der hat auch hier Tintenherz, glaube ich, hat er gemacht, hat Regie geführt, später. Und dem war das mit computergenerierten Bildern, hielt er für zu künstlich. Also ich meine, gut, es geht um ein künstliches Universum, aber ich kann das verstehen. Und dann hat man vieles davon mit Motion Control gearbeitet. Und man sieht das auch so ein bisschen, wenn so, es sieht fast aus wie so eine Mischung aus, entweder sind Rechenzentren, also Server-Racks oder halt Hochhäuser, an denen man sich da orientiert hat, und da stehen so Codezeilen drin, und das sieht manchmal echt aus wie gebaut, also als hätte man da Miniaturen gebaut. Und ich muss sagen, ich fand da Teile zumindest dieses Stils auch ganz ansprechend, weil gerade dieses Hin und, also immer dieses Spielen mit, das ist New York und das sind die Hochhäuser von New York, und die sehen aber auch aus wie das, was das Innere des Computers ist. Ne? Hat man ganz am Anfang, wo die Credits laufen, hat man auch so eine Szene, wo man quasi über die Skyline von New York fliegt und von oben nach unten sozusagen aus der Vogelperspektive in die Stadt rein filmt, also auf so einen Broadway. Und dann blendet das so über und ist im Prinzip gebaut mit so aus so Platinen, und auf den Straßen fahren keine Autos mehr, sondern es sind so, ja, so Datensignale, Lichtsignale fliegen dadurch. Das sind so ein paar coole visuelle Ideen, fand ich.
Ja, und das ist natürlich dann auch in einer Zeit entstanden, wo eben man, wo das Hacken und die digitale Technik, das Internet halt auch mit sehr, sehr vielen Hoffnungen verbunden war und irgendwie auch so ein neues Zeitalter, was auch richtig war, es ist ein neues Zeitalter, damit hat begonnen. Und das eben auch visuell einzufangen und eben nicht so, wie es tatsächlich ist, dass es auch recht langweilig ist, dass man irgendwelche Codezeilen eintippt, oder das meiste Hacken besteht ja auch nicht daraus, dass man sich wirklich ins Computersysteme einfach so von außen einfach so reinhacken kann, sondern meistens muss man eine menschliche Schwachstelle finden. Das wird im Film ein bisschen auch dargestellt, ne, dass man dann irgendeinen Sicherheitsmann anruft und sich als jemand ausgibt und dadurch irgendwelche Informationen haben will vom Router oder so, und sich damit kommt man erst rein. Das ist ja meistens, die meisten Hacker suchen sich menschliche Schwachstellen statt technische Schwachstellen raus. Das spielt jetzt hier im Film halt ein bisschen weniger einen Grund, aber halt trotzdem dieses neue Zeitalter, dieses Aufregende, dass halt alles digitalisiert ist, welche Stärken und Schwächen das System hat, und dass es irgendwie alles ist, dass die Welt ist verbunden, alles geht schneller, alles geht hoffentlich auch besser, und da passt es natürlich irgendwie dazu, dass der Film das eben nicht so so ein bisschen langweilig versucht darzustellen oder auch realistisch darzustellen, sondern halt wirklich dieses Aufregen, dass man hier wirklich in einer neuen Cyberwelt unterwegs ist. Deswegen irgendwie passt es dann auch wenn es natürlich ungewöhnlich ist und man das heute nicht mehr so inszenieren würde. Ich meine, wenn man sich da jetzt einen Mr. Robot anschaut, eine Hacker-Serie, die eben auch sehr das Menschliche im Vordergrund steht, die menschlichen Schwachstellen in Sicherheit, im digitalen Sicherheitssystem, die versucht total, das realistisch darzustellen und halt nicht so dieses total Aufregende, und dass die meisten Hacker eigentlich auch jetzt nicht besonders einen aufregenden Job oder so unbedingt haben. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes, aber das ist irgendwie dann Hackers ein sehr interessantes auch Zeitdokument, wirklich ein Zeitgeistfilm, wo halt die digitale Technik irgendwie halt noch komplett was Neues war.
Oder ja, gefühlt. Es ist auf jeden Fall, heute kommt da mit einer ordentlichen Ladung Cringe angeflogen, wenn man den gucken will. Er ist zum Glück nicht zu lang. Ich glaube 1,45 oder so. Also das ist noch, das geht noch. Aber den Cringe muss man aushalten. Und wie gesagt, storytechnisch ist da nicht so viel los. Auch wenn man sich so die Charakterzeichnung anguckt. Das ist halt wirklich lahm. Also da passiert echt wenig.
Ja. Also gerade, ich finde gerade dieses, weil es ist ja eigentlich am Anfang da kurz eingeführt, ne, es ist hier unser Zero Cool, Dade Murphy. Ist der krasseste Hacker quasi aller Zeiten, mit 11 schon quasi das gesamte Computersystem der USA halb schon lahmgelegt, und dann kriegt er halt bis 17, 18 darf er keine PCs benutzen. Das spielt aber gar keine Rolle irgendwie im Film. Also er hat jetzt nicht auch irgendwie einen Nachteil dadurch. Er ist eigentlich genauso gut der Hacker wie davor. Also es ist jetzt nicht so, man hätte ja da irgendwie auch so eine dramaturgische Fallhöhe bauen können, dass er an sich total intelligent ist und Computersystem versteht.
Aber er muss sich erst wieder reinarbeiten.
Er muss sich wieder reinarbeiten. Ja, er hat diese letzten 7, 8 Jahre nicht mitbekommen an digitaler Technik. Okay. Und er ist erstmal gar nicht so gut. Aber das ist eigentlich ab dem ersten Moment, nachdem er dann erwachsen ist, egal. Also da wird auch nichts mit gemacht. Und es ist auch schon sehr faszinierend, so halt auch dieses Zeitdokument, auch so Skateboards und Inlineskater. Das ist auch ein Film dafür. Also für alle Skateboard-Fans und Inlineskater, die werden in ihrem Film sehr viel eingesetzt. Auch alle Hacker benutzen das quasi als Fortbewegungsmittel, weil Autos Das ist ja analoge Technik quasi. Das macht man nicht. Und ich finde ja gerade, es gibt so eine geile Szene, wo der halt der Bösewicht, sich halt einen wichtigen Gegenstand holt. Von unserer Hauptfigur.
Das ist eine Diskette. Es ist
eine Diskette holt er sich und er könnte jetzt einfach, weiß ich nicht, klingeln bei ihm in der Wohnung oder er holt irgendeinen Leibwächter, holt diese Diskette ab. Aber nein, er kommt mit einem Skateboard an, aber er kommt nicht nur mit einem Skateboard an, sondern ja. Er hängt sich an einem Auto mit dem Skateboard und lässt dann los und fährt dann einfach einmal knapp an unserem Date Murphy vorbei und schnappt sich, während er mit einem Affenzahn auf seinem Skateboard fährt, halt diese Diskette. Und dann guckt halt noch Date Murphy ein bisschen traurig, weil er jetzt halt diesen Gegenstand oder diese Diskette, die halt eine wichtige Rolle im Film spielt, abgeben musste. Und dann hast du auch so, obwohl das fand ich ganz, ganz nice aus, dann hast du so eine Rauch-Nebelschwaden-Szenerie.
Ja, ja, ja.
Die, so, viel zu viel Nebel und so, ja. Aber es sieht irgendwie cool aus.
So ein bisschen so wie Batman Anfang der 90er. Ja, so, genau. So hat man das Gotham-Gefühl, so ein kleines bisschen in der
Szene. Also ich glaube tatsächlich auch, könnte ich mir gut vorstellen, dass halt Tim Burtons Batman von 89 hier auch eine Inspirationsquelle war. Oder halt auch Batman Returns, der dann von 92, 93, dass das auch hier ein Referenzpunkt war, weil dann halt diese gotischen, düsteren Nebelstädte waren halt gerade in den 90ern sehr in. Oder in den 80ern hat das auch schon angefangen. Dass das ja auch in Hackers natürlich irgendwo auch so ab und zu mal eine Rolle spielt. Und es gibt halt auch diese Bar, wo die Hackers sich häufig treffen, die auch so aussieht wie so eine Höhle, so eine Hackerhöhle, LAN-Höhle. Auch so ein bisschen postapokalyptisch, aber halt auch alles mit Neonfarben. Auch sehr interessant. Ich habe da auch mal online gelesen, sieht halt auch aus wie bei den Teenage Mutant Ninja Turtles, die ihre Helden Cave. Ja. Auch ein bisschen so ähnlich. Auch sehr interessant. Aber deswegen ist er allein so optisch, auch wie die Highschool, wie die Leute rumlaufen, was für Sachen, Klamotten die anhaben. Ne? Das ist so 90er-coded. Das ist halt schon spannend, wie sie halt auch so ein Film wirklich, deswegen ist er, glaube ich, auch Kult geworden. Im Teilen des Internet auch von Leuten, gerade von wahrscheinlich Millennials, die den früher gesehen haben oder die sich irgendwie dann doch der Hacker- oder Skaterkultur nahe fühlen oder vielleicht auch so Außenseiter-Subgruppen zugehörig fühlen, glaube ich, ist er halt dieses Gefühl, da irgendwie so einer neuen Gruppe irgendwie beizutreten und dann sich irgendwie auch gegen die Welt zu stellen, weil hier gerade das Hack natürlich auch sehr als Protestkultur und Gegenkultur immer wieder angesprochen ist. Es ist so richtig gezeigt, wird so ein bisschen natürlich, aber so ganz auch nicht, aber es ist natürlich, dass die Hacker sich gegen eine große Ölfirma wenden, die wahrscheinlich Milliarden umsetzt. Das ist natürlich dadurch allein schon so ein bisschen Rebellion, aber ich sag mal, das bleibt in einem irgendwie da doch noch beschaulichen Rahmen. Das ist jetzt nicht so, die Hacker wollen nicht die Welt, obwohl sie es manchmal sagen, die Welt besser machen, aber so richtig wird das nicht durchgeführt.
Also es wird schon also auch sehr als Subkultur dargestellt. Ne? So. Ja. Ich fand ihn nicht gut, aber ich kann verstehen, warum Leute, die ihn damals gesehen haben, ne, und den so geatmet haben, vielleicht auch in ihrer Jugend oder so, warum man den in guter Erinnerung behalten hat, ne? Und ich verstehe auch, warum er so ein, ich sag mal, ein popkulturelles Zeitdokument geworden ist, weil er ist wirklich so überladen und so cringe, aber trotzdem auch stringent in dem, was er tut. Dass man echt so ein paar Punkte, also die sind einfach, die erinnert man dann einfach danach, ne? Und eben, ich glaube, er hat, was du schon gesagt hast, ne, er hat sich Vorbilder genommen aus wirklich berühmten Filmen, die man auch wiedererkennt und umgekehrt haben, aber, und das hast du bei Matrix beispielsweise auch schon, das glaube ich tatsächlich auch, dass sich so ein bisschen der Style, also ob die das jetzt aus Hackers haben oder ob das so allgemein war, ne? Aber dieses vorm Computer sitzen, die Sonnenbrillen und dann dieses abgespacede Darstellen von irgendwelchen Daten und so weiter, das ist schon wirklich ähnlich. Ja. Ne? Ich habe gelesen, dass, weil du Rollerblades gesagt hast, oder hier Inlineskater, ich habe gelesen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die da mitgemacht haben, vorher erstmal sich irgendwie ein paar Wochen wegschließen mussten, erstmal Kurse im Inliner fahren und tippen. Tatsächlich, dass das Tippen glaubwürdig ist, weil auch das ja damals nicht selbstverständlich gewesen, dass man gut tippen kann, dass man sich das erstmal drauf schaffen musste vorher.
Das hat nicht, weil natürlich noch nicht Tastaturen und so digitales Arbeiten noch nicht so geläufig war wie jetzt heute.
Ja, ja. Lustiger Funfact noch, tatsächlich ein Jahr nachdem der Film rauskam, haben dann auch noch unsere beiden Hauptdarsteller, die ja auch so ein bisschen anbandeln, das merkt man ja relativ schnell in dem Film, Johnny Lee Miller und Angelina Jolie geheiratet und waren dann immerhin auch 4 Jahre lang verheiratet.
Ah, okay.
Also, nachhaltiger Film.
Ja, hat glaube ich, sogar auch sogar einen zweiten Teil bekommen, der irgendwie so die, aber so ein DVD-Sequel war, also der nicht mehr im Kino erschienen ist und deswegen auch auch nicht so viel zu tun hat mit dem ersten Teil. Das ist dann immer nur so, weil der, glaube ich, recht erfolgreich damals war, aber noch versucht, das irgendwie abzucachen. Aber dann danach ist es dann so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten, nur halt bei den Fans natürlich und irgendwie heute ist dann halt das interessante Zeitdokument. Aber ja, ist irgendwie, ist jetzt nicht was, wo man sagen würde, hey, guckt euch den unbedingt, glaube ich, mal an. Aber ich glaube, wenn man den halt wirklich früher, wie du schon gesagt hast, gesehen, dann hat man wahrscheinlich sehr warme Erinnerungen daran und das ist irgendwie ein gutes Gefühl, was man irgendwie hat. Und irgendwie halt so dieser Optimismus, der hier doch immer wieder durchkommt in dem Film, was halt Hacken auch einem bringen kann oder einem bringen kann, ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber was es auch bedeuten kann. Und da war ja auch mal dieses Hacker-Manifest wird ja angesprochen, was auch so ein berühmtes Dokument ist, wo ein berühmter Hacker in den 90er Jahren oder 80er Jahren da auch mal so ein paar Ideale aufgeschrieben hat, wenn das Hacken, was das denn sein soll, dass es eben halt über Landesgrenzen hinweg ist und quasi die Menschheit vereinen wird oder soll, was auch nicht so geworden ist. Da wäre wahrscheinlich auch so, wenn man Hackers heute so machen würde, wäre wahrscheinlich deutlich pessimistischer. Aber ist dann durchaus sehr interessant.
Ich glaube, man hat ja in der Zwischenzeit dann noch mehrere Hackers im Prinzip gemacht, die dann aber schon deutlich pessimistischer waren. Und heute das ist man, glaube ich, dann, was das angeht, schon sehr auf der Pessimismus-Schiene gelandet, irgendwie aus Gründen.
Ja. Deswegen also Hackers im Netz des FBI oder eigentlich im Netz des Secret Service. Ja. Wäre auch mal interessant, wie das passiert ist. Das FBI wird ja schon ein, zweimal erwähnt. Aber eigentlich sind sie ja wirklich der Secret Service, der als Institution die Hacker auch jagt. Aber gut, hat sicherlich seine Bewandtnis.
Ich würde sagen, schaut ihn auf jeden Fall nicht für die Frauenrollen an. Das lohnt sich nicht.
Das ist
aber wenn ihr den vielleicht schon lange nicht mehr geguckt habt und der euch entfernt was sagt, schadet es vielleicht auch nicht. Wie gesagt, sehr interessant an manchen Stellen anzusehen, aber muss auch nicht sein.
Ja.
So viel dazu. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mhm. Diese Woche noch. Am Sonntag. Neuer Film. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit.
Tschüss.
Ciao, ciao.